Herrlich. 6 oder sogar 9 Wochen Ferien. Und du fragst dich, ob du deinem Kind diese Sommerpause überhaupt gönnen kannst? Hast du vielleicht Angst, dass es dann im Herbst alles wieder vergessen hat und ihr wieder bei Null starten müsst? Damit das nicht passiert, müsst ihr euren Urlaub weder vom Mathelernen dominieren lassen, noch muss dein Kind täglich seidenweise Päckchen rechnen. 10 bis 15 Minuten mit den richtigen Übungen reichen meiner Meinung nach völlig aus. Und grundsätzlich finde ich es auch wichtig, dass die Kinder sich ihre Sommerpause verdient haben und sie auch bekommen. Und viele Eltern neigen dazu, diese lernfrei zu halten. Mit Recht. Denn wenn es in Mathe mit unsicheren Grundlagen in die nächste Klassenstufe wechselt, wird sich die Pause rächen. Die Frage ist nur, wie viel Raum nimmt das Mathe-Lernen bei euch ein im Urlaub? Dominiert es vielleicht euren ganzen Urlaub oder macht ihr das locker und leicht jeden Tag ein bisschen, sodass dein Kind ganz dezent aufholen kann bzw. die Grundlagen nochmal sichern? Ich verstehe, wenn du deinem Kind die Ferienzeit nicht mit dem Mathe-Lernen vermasseln willst. Ja, es mag ja eh kein Mathe-Lernen. Aber du solltest prinzipiell auf 2 Prinzipien des Lernens achten. Das erste Prinzip ist, baue bitte nur auf Bekanntem auf. Dein Kind kann nichts aufholen, wo die Grundlagen dafür fehlen. Also wenn dein Kind einen Rückstand zeigt, wenn da Matheprobleme da sind, dann musst du erstmal schauen, wo steht es ganz genau? Und was kann es und was kann es vielleicht noch nicht so gut? Was braucht es für die nächste Klasse? Ist auch nochmal so ein Thema, vor allem in der ersten Klasse. Da braucht es tatsächlich die Grundlagen im Zahlenraum bis 10 sehr sicher. Und du bist auf keinen Fall mit deinem Kind auf der sicheren Seite, wenn dein Kind alles auswendig gelernt hat. Dann und die Übertragung auf den Zahlenraum vielleicht 20 fehlt, dann bist du mit deinem Kind nicht auf der sicheren Seite. Im Zahlenraum bis 100 bist du mit deinem Kind nicht auf der sicheren Seite, wenn es zum Beispiel die Zehnerübergänge noch nicht beherrscht oder bei der Multiplikation und Division vielleicht noch nicht alle Aufgaben flüssig und schlüssig rechnen kann. Also schau noch mal ganz genau, wo steht dein Kind jetzt zum Abschluss der Klasse? Ja, wir haben jetzt Sommerferien, jetzt kannst du die Zeit nutzen und bei deinem Kind, ja, die Sachen aufholen. Aber nochmal, ich bin auch dafür, dass dein Kind wirklich Ferien hat. Es hat es sich redlich verdient. Also schau, dass das nicht einen großen Anteil bei euch einnimmt, sondern einen kleinen. Und das kannst du tun, indem du das Richtige übst und auch genau dort anfängst zu üben, wo dein Kind auch tatsächlich Hilfe braucht. Nochmal, wie bekommst du es heraus? Du musst schauen, wo steht es ganz genau. Also, was kann es und was noch nicht? Und welche Voraussetzungen braucht es dann, um das, was es eben noch nicht so gut kann, zu lernen? Also ein Beispiel, wenn du sagst, dein Kind kann noch keine Zehnerüberschreitungen, dann musst du schauen, was braucht man denn für die Zehnerüberschreitung? Ein Kind sollte den Zahlenraum bis 100 verstanden haben, im Zahlenraum bis 100, also wenn es in der zweiten Klasse ist. In der ersten Klasse für den Zehnerübergang, was sollte es da verstanden haben? Den Stellenwert, den Wechsel bei 10, das sollte es verstanden haben. Es sollte auch rechnen können bis 10, ohne dass es alles abzählt. Im Zahlenraum bis 100 für den Zehnerübergang zweistellig. Was braucht man dafür? Zuallererst mal den Zehnerübergang einstellig. Also schau da noch mal ganz genau hin, welche Voraussetzungen braucht dein Kind. Das ist ein Grundprinzip beim Lernen. Du solltest nur auf Bekanntem aufbauen. Wenn der Schritt zu groß ist, wenn du also ein Thema mit zu großen Schritten aufbereiten willst für dein Kind oder aufarbeiten willst mit deinem Kind, dann kann es sein, dass eben diese großen Schritte dazu führen, dass dein Kind eben nicht andockt an das Ganze, dass es nicht versteht, was du willst und deshalb auch nicht weiterkommt. Ich erkläre das nachher noch genauer, was in jeder Klassenstufe bei welchem Thema zu tun ist. So, jetzt geht es noch um ein zweites Prinzip, das heißt die Macht der kleinen Dinge. Viele Eltern sagen mir nach den Ferien oder einige sagen, berichten nach den Ferien, ah, Christine, ich habe es nicht geschafft, in den Ferien mit meinem Kind zu üben. Aber ich merke jetzt, wo die Schule wieder angefangen hat, dass ganz vieles vergessen ist. Also die Angst, mein Kind vergisst etwas, die ist durchaus berechtigt. Vor allem, wenn die Kinder in der zweiten Klasse die Multiplikationsaufgaben nur auswendig gelernt haben, ja, dann ist die Frage, ja, hat es mein Kind vergessen, weil es nicht oft genug repetiert worden ist, ja. Aber nochmal zur Macht der kleinen Dinge. Das bedeutet, wie diszipliniert gehe ich mit Lernen um? Das heißt, will ich etwas lernen? Da kommt wieder die intrinsische Motivation ins Spiel. Wenn das Kind keine intrinsische Motivation hat, in Mathe vielleicht besser zu werden oder schneller rechnen zu können, dann ist es schwierig. Aber dann braucht es vielleicht die Motivation von dir, zu sagen, wir schauen, wie das Zähneputzen, dass du jeden Tag ein bisschen was machst in den Sommerferien. Wie gesagt, die Kinder haben es verdient, ja, sie haben lang genug gearbeitet und viele Schulstunden hinter sich gebracht, aber es muss wirklich das Lernen, die Inhalte müssen wirklich ein Stück weit immer, ja, da sein, die müssen immer wiederholt werden, sodass das Kind nicht in ein Riesenloch fällt, wenn es dann wieder anfängt. Vor allem bei Kindern, die eben von sich aus nicht wirklich ein gutes Grundverständnis aufgebaut haben. Die Macht der kleinen Dinge heißt, was du jeden Tag tust, das führt zum Erfolg. Ja, und damit kann dein Kind auch schon mit dem Matheüben in den Sommerferien ein Grundprinzip des Lebens lernen, weil alles, was ich erreichen will, fußt darauf, wie sehr ich es will und was ich dafür tue. Das heißt, ich kann mir nicht einfach im stillen Kämmerlein irgendwas wünschen und denken, das erfüllt sich einfach, ohne dass ich dafür was tue. Wenn ich etwas lernen will, in etwas besser werden will, was ja bewältigen will, irgendwas erreichen möchte, dann schaue ich, dass ich jeden Tag meinen Beitrag dazu gebe, ja. Und das heißt, ich mache meine kleinen Übungen. Und das genau ist die Disziplin. Ist ein bisschen verrufen, weil wir durch Schule auch so ein bisschen, unleidlich daran gehen. Wir sind von der Schule gewöhnt. Wir müssen Dinge machen, die nicht weiterbringen, die vielleicht auch keinen Sinn haben. Ja, das hat das Ganze so, das Wort Disziplin so ein bisschen, negativ, ins Negative gerückt mittlerweile. Aber es ist dennoch etwas, was auf dem Gedanken beruht. Alles, was du erreichen möchtest, das musst du tatsächlich tun. Willst du ein Sänger werden, ein Superstar oder was auch immer, dann solltest du jeden Tag singen, auf jeden Fall. Willst du Tänzerin werden oder willst du deine Tanzleidenschaft leben, dann wirst du das auch jeden Tag tun. Ne? Und es ist genau wie beim Zähneputzen. Wenn du nicht jeden Tag Zähne putzt, dann ist es klar, irgendwann gehen deine Zähne einfach kaputt. Also, das sind meine zwei wichtigsten Grundprinzipien für dich jetzt in dieser Zeit der Sommerferien. Wenn du etwas nachholen willst, schau, dass es auf Bekanntem aufbaut. Das heißt also, schau nach den Voraussetzungen. Und dann bring deinem Kind bei, dass es wirklich was bringt, wenn man jeden Tag dran ist. Und wenn es doch nur 5 Minuten sind. Also angenommen, es ist wirklich ein Tag, wo man sagt, okay, man geht, keine Ahnung, irgendwas Besonderes unternehmen, irgendwo in einen Freizeitpark oder so. Was muss man da rechnen üben? Ja, man kann aber zum Beispiel eine Würfelhauskarte mitnehmen und oder einen Stapelkarten mitnehmen und kann einfach sagen, pass auf, wir schauen einfach, wir stellen uns die Uhr und jede Stunde, egal wo wir gerade sind, rechnen wir 5 Aufgaben mit irgendeiner Würfelbildkarte. Oder man kann auch das, was man tut im Zoo, im Freizeitpark nutzen, um zu rechnen. Dazu komme ich noch später. Also, was macht denn die Schule in der Zeit, in den Sommerferien? Die hat natürlich zu und die Lehrkräfte haben auch Urlaub, aber die Schule gibt den Kindern oft eine Wiederholungsaufgabe im Sinne von, das hast du vielleicht nicht geschafft während des Jahres, das Arbeitsheft ist nicht fertig ausgefüllt, hier solltest du noch weiterarbeiten, ja, oder du musst ein bestimmtes Thema nochmal üben, hier hast du ganz viele Arbeitsblätter, damit du nach den Ferien das kannst, wenn du wieder in die Schule kommst. Also, die Schule pocht oft auf Wiederholung, ja, und möchte, dass dein Kind in den Ferien natürlich auch tätig wird. Mehr oder weniger. Da gibt es Lehrkräfte, die sagen, hey, jetzt hab mal Ferien. Und es gibt Lehrkräfte, die einfach sagen, der gleichen Meinung sind wie ich. Man sollte schon immer wieder ein bisschen wiederholen. Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Es nützt deinem Kind gar nichts, wenn du das wiederholst, was es eh schon gar nicht gekonnt hat in der Schule. Oder wenn du das wiederholst, was es schon kann. Das nützt deinem Kind auch nichts. Also was es schon wirklich gut kann, kannst du einmal eine Aufgabe machen. Okay, Zehnerüberschreitung klappt, fertig, abhaken. Nächsten Tag wieder eine Aufgabe, Zehnerüberschreitung klappt immer noch, abhaken. Ja, also auch nicht zu sehr in zeitliche Dinge kommen und dem Kind hier quasi ganz viel an Übungen aufzubürden, sondern wirklich nur das tun, was notwendig ist. Also immer die Themen fürs Kind quasi erinnerbar zu halten. Also das, was die Schule fordert, viele Arbeitsblätter zum Nacharbeiten, die Reste der Arbeitshefte und so weiter, das würde ich eben nicht tun. Wenn du die Grundlagen aufarbeiten willst, muss nämlich genau das passieren, was ich vorhin schon angedeutet habe. Du musst genau schauen, wo sind denn die Lücken und welche Voraussetzungen braucht mein Kind, um diese Lücken zu schließen, weil die bekommt dein Kind sicher mit den Arbeitsblättern nicht mit. Also da werden die Themen vorausgesetzt und es wird zum Beispiel nur Plank-Aufgaben im Zahlenraum bis 20 geübt mit 10er Überschreitung, weil das ja noch nicht gut funktioniert. Das ist aber nicht der richtige Weg. Also, wenn allerdings dein Kind Lücken hat in Mathe, ja, und du diese aufarbeiten willst mit deinem Kind, dann sind die Ferien, die Sommerferien besonders die beste Zeit im Jahr, um das aufzuholen. Natürlich alle Ferien sind gut zum Aufholen, aber die beste Zeit zum Aufholen sind natürlich diese langen Sommerferien. Warum auch in den Ferien das beste Nacharbeiten passiert ist, weil die Schule in dieser Zeit nicht offen hat. Die Schule macht nicht weiter mit den Themen. Sie hat geschlossen, Lehrkräfte sind im Urlaub und du kannst ganz getrost und entspannt sagen, okay, was müssen wir denn nochmal üben? Was muss vorbereitet werden vielleicht für die nächste Klassenstufe und was müssen wir nochmal sichern? Also das, was die Schule dir gibt, würde ich ganz kritisch anschauen. Das möchte ich dich bitten, schau es bitte ganz kritisch an, weil wenn Rückstände da sind, ja, und du das Gleiche übst, was du vorher schon geübt hast in der Klassenstufe vorher, beziehungsweise im Zeitraum vorher, dann bringt viel Üben gar nichts, ja. Weil, was passieren kann in der ersten Klasse ist, dass dein Kind immer mehr auswendig lernt. Wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgaben im Zahlenraum bis 10 wiederholst mit deinem Kind ständig, das ist wichtig, ja. Der Zahlenraum bis 10 ist sehr wichtig, ist die Grundlage für alles. Aber wenn dein Kind jetzt diese Aufgaben auswendig kann, aber gar nicht verstanden hat, was es da tut und es aber nicht in den nächsten Zahlenräume übertragen kann, schon gar nicht in den Zahlenraum bis 20, da fängt es wieder an zu zählen, dann kannst du dir sicher sein, ja, das funktioniert einfach nicht. Das Auswendiglernen ist nicht die Lösung, ist es auch nicht bei Multiplikation, ja, sondern da muss ein Verständnis rein, ja. Speziell zum Auswendiglernen, da gibt's mehrere Themen, die mir immer wieder so unterkommen bei den Kindern, also die verliebten Zahlen zum Beispiel werden auswendig gelernt, ja. Und das bringt den Kindern, also in der Regel bei den ganzen Eltern, die wir begleiten, muss ich sagen, die Kinder von den Eltern, die wir begleiten, sie haben alle diese verliebten Zahlen auswendig gelernt, aber sie können sie nicht übertragen auf den 10er-Übergang. Sie wissen gar nicht, wofür sie diese verwenden sollen. Also das ist ein großes Thema beim Auswendiglernen, die verliebten Zahlen, aber auch die Rechnungen bis 10, habe ich eben schon erwähnt, und vor allem in der zweiten Klasse die Multiplikation. Also natürlich, irgendwann durch das viele Üben, werden die Malreihen oder auch die einzelnen Aufgaben auswendig gewusst. Viele, ja. Wahrscheinlich kannst du die Malaufgaben oder die Multiplikationsaufgaben auch alle auswendig. Aber wenn dein Kind vor den Ferien diese Reihen, diese Malreihen alle auswendig gelernt hat, aber nicht verstanden hat, was es da tut, dann musst du ständig in den Ferien diese Malreihen wiederholen. Und nicht nur in den Ferien, sondern nach den Ferien wiederhol die Schule nochmal. Und dann kommt der Zahlenraum bis 1000 der dritten Klasse, dann wird's wieder ad acta gelegt und kommt wieder zum Halbjahr. Und dann musst du wieder mit deinem Kind wiederholen. Warum? Weil das Ganze nicht verstanden wurde und weil dein Kind keine Grundverständnis aufgebaut hat zu den Beziehungen der Multiplikationsreihen untereinander. Also wie rechne ich eine 9-mal Aufgabe, wenn ich jetzt ad hoc das Ergebnis nicht auswendig weiß, ja? Also, das Auswendiglernen mal ganz kritisch betrachten bei deinem Kind. Wie gesagt, wenn es die Aufgaben bis 10 auswendig kann, auf den Zahlenraum bis 20 überträgt, ja, indem es ganz einfach sagt, 5 minus 3 ist 2, also ist 15 minus 3 12. Wenn es das so übertragen kann, ja, da muss ich nicht viel rechnen. Ich weiß einfach, 5 minus 3 ist 2 Und das ist ja eine 15 gewesen, also müssen es 12 sein. Wenn es das genau weiß, okay, Haken dran. Ja, dann ist es ein Auswendiglernen, was übertragbar ist und tragfähig. Ja, und kann dein Kind aber das nicht, sondern kann es vielleicht 5 minus 3 als 2 rausfinden, indem es das auswendig weiß, aber dann im Zahlenraum bis 20 dann 15 minus 3 mit den Fingern runterzählen muss, dann weißt du, das ist nicht verstanden. Ja. Also, üben setzt immer Verständnis voraus, ja, und wenn das nicht da ist, dann dominieren die Zählstrategien oder der Frust des Kindes, ja. Also, wenn das Verständnis fehlt, dann zähl dein Kind. Zählen hat immer den Haken, sage ich mal, dass das Kind es nicht verstanden hat, wie es es anders rechnen soll. Und auch Kinder, die Frust haben, haben oft entweder Zählstrategien oder das Thema eben grundlegend nicht verstanden. Also, das, was dein Kind kann, soll es ohne Hilfe können. Wenn du also das jetzt nochmal überprüfst, dann schau mal, dass du deinem Kind Aufgaben gibst oder stellst, auch mündlich stellst, ohne dass du ihm eine Hilfestellung gibst, ja. Denn wo es Hilfe braucht, um zum Ergebnis zu kommen, ja, da sollte nicht am Rechnen gearbeitet werden, sondern erstmal am Verständnis. Also wenn es Hilfe braucht, zum Beispiel beim Zehnerübergang, dann ist noch nicht die Strategie verstanden. Wie, was muss ich überhaupt tun? Warum muss ich das tun? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ja, also das solltest du vorher nochmal checken. Und dann kannst du natürlich in jedem Zahlenraum mit deinem Kind immer wieder Mengen vergleichen und zerlegen üben. Das begründet immer das Mengenverständnis, ja, weil wenn ein Kind eben, wie gesagt, etwas nicht kann ohne deine Hilfe, dann geht es immer um diese großen Themen Mengenverständnis, Stellenwertverständnis und Operationsverständnis. Und das heißt, für das Mengenverständnis sind diese Übungen vergleichen und zerlegen sehr, sehr wichtig. Das solltest du mit deinem Kind tatsächlich immer wieder üben. Welche Zahl ist mehr? Welche Zahl ist weniger? Ja, wie viel ist es mehr vielleicht? Wie viel ist es weniger? Nimm da aber keine zu schweren Zahlen. Und auch, naja, stell dir vor, wir haben 53 Bonbons und wir dürften die miteinander aufteilen. Es muss nicht gleich sein. Was können wir tun? Wie geht das? Ja, das ist eine Aufgabe, eine Aufforderung zum Zerlegen im Zahlenraum bis 100. Und das ist etwas, was dein Kind, wenn es das kann, wenn es das gut beherrscht, was ihm wirklich sehr gut weiterhilft. Erstmal beim Mengenverständnis natürlich, aber auch bei den Rechenstrategien. Und diese Rechenstrategien, zum Beispiel Zehnerübergang, solltest du mit deinem Kind auch besprechen. Das heißt, du schaust dir an, wenn dein Kind etwas gerechnet hat, wie hast du das denn gemacht? Du hast es richtig ausgerechnet, aber wie war dein Rechenweg? Ja, kannst du mir den erklären? Und da wirst du auch merken, hat dein Kind vielleicht das Ergebnis rausgefunden und hat vorwärts gezählt. Beim einstelligen Zehnerübergang ist das zum Beispiel, bei vielen Kindern so, dass sie eben im Zahlenraum bis 20 auch noch einfach weiterzählen. Entweder direkt sichtbar an den Fingern oder eben du merkst es nicht. Du kriegst es dann aber raus, wenn du dein Kind fragst, wie hast du es denn gemacht? Und dein Kind sagt, ja, ich habe es gerechnet. Und dann sagst du, ja, aber was genau hast du gerechnet? Wie hast du das genau gemacht? Und dein Kind sagt, vielleicht im Kopf gerechnet. Und dann sagst du, was aber hat dein Kopf ganz genau gemacht? Was passiert, wenn ich dir diese Aufgabe stelle? Und wenn dein Kind hier keine Antwort geben kann oder einfach beim Rechnen bleibt, dann frag nochmal nach, siehst du irgendwas, wenn du rechnest? Hast du die Zahl im Kopf oder arbeitest du mit dem Zehnerstreifen in deinem Kopf oder hast du Perlen, die du siehst oder Würfelbilder oder was auch immer? Und dann wirst du merken, dein Kind wird dir ganz genau sagen, wie es das gerechnet hat. Ja, also das solltest du schauen, die Rechenstrategien besprechen. Und wenn dein Kind vielleicht Probleme hat, sich einfach nur den Rechenweg zu merken, ja, dann kannst du mit deinem Kind zusammen sogenannte, ich nenne sie Strategiekarten entwickeln, nämlich aufzumalen, aufzuzeigen, ganz genau, wie ist dein Weg? Aha, als Schritt Nummer 1 hast du das gemacht, dann das, dann das, dann das, ja. Das genau so mit dem Kind eine Merkliste durchgehen, eine Strategiekarte entwerfen, woran sich das Kind dann orientieren kann. Wenn dann die Frage kommt, hör mal, so eine Aufgabe, dann sollte dein Kind auch wissen, ah ja, das ist eine Zehnerübergangsaufgabe. Man muss also über den Zehner rechnen, heißt, ich kriege einen neuen Zehner oder ich muss einen Zehner auflösen und da bin ich diesen Weg gegangen. Und wenn es dann den Weg nicht mehr weiß, dann kann es die Karte holen und kann sagen, aha, ja, so habe ich das gemacht, so habe ich angefangen. Es braucht also deine Hilfe nicht. Und was du auch tun kannst in den Ferien, außer dass du Problemstellen oder Herausforderungen deines Kindes nacharbeitest, ist natürlich, du kannst dir jetzt auch schon die neuen Themen der nächsten Klasse anschauen. Daran siehst du dann, ob das, was dein Kind können sollte, ob es das auch wirklich kann, weil du genau siehst, was da gefordert wird. In der ersten Zeit, sowohl in der zweiten Klasse als auch in der dritten, in der vierten sehr wahrscheinlich auch, wird immer zu Anfang der Klassenstufe, der neuen Klasse, wird immer noch mal wiederholt, was in der alten Klassenstufe durchgenommen wurde. Ne? In der dritten Klasse ist natürlich Multiplikation und Division im Vordergrund, weil viele Kinder das noch nicht richtig beherrschen und, du weißt es vielleicht noch, in den Ferien wieder vergessen haben. Das ist der Grund, warum viele Lehrkräfte das in der dritten Klasse eben noch mal ganz viel und häufig und lange durcharbeiten müssen. Ja, und für die erste Klasse gilt in der zweiten Klasse auch ein Wiederholungszeitraum. Da wird nochmal der Zahlenraum 20 wiederholt, vor allem die 10er Überschreitung, weil die ja wichtig ist, dann für den Zahlenraum bis 100. Also du kannst dir, um deinem Kind da gut weiterzuhelfen, nochmal anschauen, wo steht es genau, was für Voraussetzungen braucht es für diese Themen, die es noch nicht kann und was wird denn gefordert in der nächsten Klasse, sodass du ganz genau weißt, aha, das sollte mein Kind können, das sind dann die nächsten Themen, da wird dann aufgebaut auf dem, was dein Kind jetzt können sollte. Ne? Das ist ja ein Aufbau. Wir haben ja in der Schule einen ganz klassischen Aufbau, Zahlenraum bis 10, Zahlenraum bis 20, Zahlenraum bis 100, bis 1000, bis 1 Million. Also es wird immer, die Menge wird immer größer, die Zahlenräume werden immer größer, sodass es eigentlich einfach ist für dich zu schauen, wo es steht, vor allem bei der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, beziehungsweise bei der Arithmetik, ja, alle anderen Themen, die noch dazukommen, Geometrie, auch das Rechnen mit Größen und so weiter, das ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Aber ganz besonders wichtig sind eben diese Zahlenräume, weil auf dem Grundrechenarten eben alle anderen auch Sachaufgaben begründet sind, ja. Wenn du in deinem Kind die Grundrechenarten nicht beherrschst, dann kann es ja ganz schlecht auch Sachaufgaben ausrechnen, weil es dann gar nicht die Lösung herausfinden kann. Also, wenn du die Lücken schließen willst deines Kindes, dann solltest du zuallererst eine gute Diagnostik durchgehen. Du solltest die drei großen Bereiche im Blick haben: Mengenverständnis, Stellenwertverständnis und Operationsverständnis. Ich gehe nochmal alle drei Bereiche in allen Klassenstufen ein wenig durch, damit du da nochmal ganz genau nachschauen kannst. In der ersten Klasse schaust du einfach in Bezug aufs Mengenverständnis, hat mein Kind Zählstrategien? Rechnet es auswendig? Kann es diese auswendig gelernten Aufgaben in den nächsten Zahlenraum übertragen oder zählt es da vielleicht auch? Kann es die verliebten Zahlen auswendig und kann es sie anwenden für die 10er-Überschreitung? In der Klasse 2 schaust du in Bezug aufs Mengenverständnis auf das Verständnis der Differenz. Kann dein Kind eine Differenz herstellen, zum Beispiel zwischen 50 und 75? Also was ist mehr, was ist weniger, weiß dein Kind 100%. Aber wie viel ist es mehr oder wie viel ist es weniger? Das ist jetzt die Frage. Kann dein Kind auch Mengen schätzen, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr sagt, okay, guck mal, ganz viele Bonbons, wie viel könnten das denn sein? Weiß dein Kind, welche Zahl mehr ist, welche Zahl weniger ist, ja? Das kannst du zum Beispiel gut rausfinden, indem du mit ihm das Spiel Zahlenraten machst, ja? Du denkst dir eine Zahl, schreibst sie vielleicht auch verdeckt auf und dein Kind muss die Zahl raten, ja? Rate meine Zahl, verrate ich nicht, rate meine Zahl und jetzt, liebe Lisa, bitte rate mal irgendeine Zahl. Fang mal mit irgendeiner Zahl an und dann kannst du sagen, meine Zahl ist mehr oder meine Zahl ist weniger und dann schaust du, wie schnell kann dein Kind das tatsächlich einordnen und durch das Hin und Her gehen von den Zahlen die Zahl, die du dir aufgeschrieben hast, herausfinden. Ja, das ist ein sehr nettes Spiel, was die Kinder gerne spielen. Und daran kannst du aber ganz viel diagnostisch feststellen. Wenn dein Kind zum Beispiel die Zahlen vertauscht oder eine Zahl als mehr nennt, obwohl sie weniger ist als die Zahl vorher, dann merkst du, oh, mein Kind hat da irgendein Verständnis, ist da noch nicht ganz da. Und in dem Falle müsste es dann das Mengenverständnis sein. Kommen wir zum Stellenwertverständnis. In der Klasse 1 nochmal schauen, zählt dein Kind hier die Zahlen bis 20 weiter? Oder überträgt es alles aus dem Zahlenraum bis 10 problemlos und weiß es, dass die 1 in den Zahlen bis 20, also bis 19 quasi, dass diese 1 eine 10 bedeutet, ja? Wie viele Zehner sind denn in einer 13? Wie viele Zähne hat die 13? Ja? Weiß dein Kind dann, dass es eine 10 ist? Das kannst du fragen. Kann es die Zehnerübergänge oder rechnet es die Zehnerübergänge durchgehend über Zählstrategien? Ja, das ist auch ein sehr großer Hinweis dahingehend, dass dein Kind hier das Stellenwertsystem nicht richtig anwendet, weil es könnte sich auch leichter tun. 7 plus 8 muss man nicht weiterzählen. Man kann sagen, na ja, ich bündel auf der nächsten Zehner auf, ja, 7 plus 3 ist 10 und dann weiß ich, ich habe von der 8 noch 5, die ich dazu machen muss und dann sind es 15. Ja, das ist auch nochmal, geht auch nochmal in Richtung Operationsverständnis. Ja, kann dein Kind den Zehnerübergang erklären, ja. Gut, in der Klasse 2 schaust du beim Stellenwertverständnis nach dem Verständnis für zweistellige Zahlen. Kann dein Kind zu jeder zweistelligen Zahl plus 10 rechnen, ohne dass es weiterzählt oder ohne dass es komische Strategien anwendet? Ja, manchmal rechnen die Kinder ergänzend auf den nächsten Zehner und gehen dann weiter. Und das zeigt auch, dass sie tatsächlich nicht, sie gehen nach einem System XY, weil sie gelernt haben, aber sie haben nicht verstanden, wie das Zehner, wie unser Zehnersystem oder unser Stellenwert System richtig genutzt wird. Ja, dann schaust du auch in der zweiten Klasse nach den Zehnerübergängen. Wie werden die gerechnet? Was hat dein Kind da genau verstanden? Zählt es vielleicht da auch weiter? Ja, oder hat es da irgendwelche komischen Rechentricks, die es da angeht, die aber nicht wirklich beim richtigen Ergebnis rauskommen? Und das hängt natürlich ganz stark zusammen, alles mit dem Operationsverständnis. Wenn ein Kind kein Mengenverständnis hat und kein Stellenwertverständnis, dann hat es in der Regel auch kein Operationsverständnis. Was heißt das genau? Es versteht ganz genau, was hier steht als Aufgabe. Es kann die Aufgabe lesen, es kann die Aufgabe erklären. Und demzufolge könnte es auch erklären, was genau eine Platzhalteraufgabe ist. Was genau muss man tun, wenn da eine Lücke ist? Ja, 7 plus Lücke ist gleich 9. Was genau bedeutet das? Kann dein Kind das lesen, verstehen, selbstständig rechnen, ohne dass es deine Hilfe braucht? In der zweiten Klasse ganz genauso. Kann es so eine Aufgabe tatsächlich verstehen? Da geht es tatsächlich auch darum, einen Zehnerübergang auch zu erklären. Also Ergänzungsaufgaben zu erklären. Auch zum Beispiel die Aufgabe 53 plus wie viel ist 100? Ja, kann dein Kind hier sinnvoll und richtig vorgehen oder sagt es, naja, irgendwie habe ich was verstanden bei meiner Mama oder meinem Papa, ich muss immer auf den Zehner ergänzen, also mache ich bei der 3 noch 7 dazu und bei der 5 noch 5, also 57 fehlen bis zu 100, was natürlich nicht stimmt, weil dein Kind in dem Moment den Stellenwechsel vergessen hat, was wieder in den Themenbereich Stellenwertverständnis fällt, ja. Also da musst du ganz genau hinschauen. Platzhalteraufgaben sind typisch dafür, dass Kinder kein Operationsverständnis zeigen und ganz oft diese Aufgaben auch erklärt bekommen müssen. Dann geht es in der zweiten Klasse ja auch noch darum, Multiplikation und Division zu verstehen. Kann dein Kind genau erklären, was eine Multiplikationsaufgabe ist im Sinne von erzähl eine Geschichte zu 3 mal 5? Kann dein Kind eine Geschichte erzählen? Ja oder nein? Oder kann es auch erklären, was es da genau rechnet? Wie es das rechnet? Ja? Und dann siehst du auch, nutzt dein Kind Strategien, wo die Multiplikationsreihen oder die Aufgaben miteinander in Verbindung stehen. Wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe rechnen muss wie 7 mal 9 und ich weiß, dass 7 mal 10 70 ist, ja, und ich rechne dann 9 mal 7, ja, als 70 minus 7, ja, ich drehe es einfach rum und rechne von der 10 mal 7 aus und komme dann auf die 63, das ist doch super. So sollten die Kinder auch tatsächlich in der Lage sein, die Beziehungen der Zahlen untereinander zu erklären. Ja, also ich rechne zum Beispiel eine 6 mal 3 über 5 mal 3. 5 mal 3 ist 15, dann weiß ich, 6 mal 3 ist 18, weil ich zu 15 noch 3 dazu rechnen muss. Wenn dein Kind sowas erklären kann, dann Haken dran, super, ist sicher. Und die Division ist letztendlich einfach nur die Umkehraufgabe der Multiplikation. Die sollte dein Kind aus den Multiplikationsreihen quasi ableiten und beherrschen. Da kann man nicht wirklich viel Verständnis kannst du da schon beim Kind etablieren, indem du dein Kind eben mal Dinge verteilen und aufteilen lässt und dann dein Kind herausfindet, was ergibt das Ergebnis. Also zum Beispiel 50 Bonbons für 10 Leute und ich verteile an 10 Leute und dann weiß ich, jedes Kind oder 10 Kinder bekommt 5 Bonbons. Ja, also Das muss auch mal verstanden sein in der Handlung, aber letztendlich kann ich die Aufgaben nicht über irgendwelche Mengenvorstellungen lösen, sondern nur über die Umkehraufgabe zur Multiplikation. Alles andere würde ich auf die Seite stellen. Das waren die wichtigsten Sachen, die dein Kind beherrschen sollte. Diese vier Grundrechenarten, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, das sind die in der zweiten Klasse, in der ersten Klasse natürlich ohne Multiplikation und Division und in einem anderen Zahlenraum. Aber das sind die Dinge, die dein Kind beherrschen sollte, wenn es in die nächste Klassenstufe wechselt. Und dann übst du bitte täglich 10 bis 15 Minuten und das bitte nicht von vorne und nicht alles. Ja, nochmal, du schaust ganz genau, wo steht es, was hat es noch nicht verstanden, welche Voraussetzungen braucht es, um das zu verstehen, den Zehnerübergang zum Beispiel. Da braucht es, da muss es ein Stellenwertverständnis erreicht haben, erarbeitet haben. Es muss auch ein Mengenverständnis erarbeitet haben. Das ist die Voraussetzung für den Zehnerübergang, weil das ist ja das Operationsverständnis beim Zehnerübergang. Übergang muss man verstehen, wie das funktioniert. Ja? Also nicht von vorne, sondern von da, wo dein Kind das Verständnis nicht mehr hat und nicht alles einfach wiederholen, das wäre auch für dein Kind langweilig, sondern immer nur so ganz klein bisschen rauspicken. Heute machen wir mal das Thema, ein, zwei Aufgaben, morgen machen wir das Thema, ein, zwei Aufgaben und nicht jeden Tag einen Rechenmarathon mit deinem Kind durchführen. Ja? Und immer ein Thema nach dem anderen. Also das heißt, wenn dein Kind ein Thema gut verstanden hat, dann das nächste beim Wiederholen oder beim nochmal Durcharbeiten angehen. Also nicht die Themen mischen, die noch nicht von deinem Kind komplett verstanden und erarbeitet sind. Ja, das ist dann schwierig, wenn du jetzt heute zum Beispiel Multiplikation übst, weil da noch Reste sind, die dein Kind noch nicht ganz drauf hat und du am nächsten Tag aber dann Ergänzungen auf 100 übst. Ja, das würde ich jetzt nicht so tun, sondern ich würde sagen, wir bearbeiten ein Thema und schauen, was wir mit diesem Thema anstellen können, ja, was dieses Thema dann wiederum die Grundlagen von diesem Thema für ein anderes Thema sind, ja, also wofür brauchst du dieses Thema dann im nächsten Zahlenraum zum Beispiel. Also bei Multiplikation ist es ja klar, da wird in der dritten Klasse mit großen Zahlen geübt, also da werden dann Aufgaben wie zum Beispiel 3 mal 50 oder 3 mal 43 irgendwann gerechnet und deshalb braucht dein Kind natürlich die Grundlage des kleinen 1x1, ja. Okay, also nochmal, ich wiederhole es gerne, damit es nicht vergessen wird. Erst die Diagnostik machen, genau feststellen, wo es steht, was es noch nicht verstanden hat, was die Voraussetzungen dann dafür sind. Und dann eben genau das üben, nämlich die Voraussetzungen zuerst, die gebraucht werden und dann das Thema, das deinem Kind noch fehlt. Also zum Beispiel, viele Eltern machen den Fehler und üben die Multiplikation auswendig. Ich habe vorhin schon gesagt, das Auswendiglernen hat wirklich einen Pferdefuß, muss ich so sagen, weil durch das Auswendiglernen eben ganz viel vielleicht nicht verstanden wird. Und wenn dein Kind eben auswendig lernt, und es dann zum Beispiel die Division machen soll mit Rest, dann können die ganz oft eben diese Zahlen nicht abrufen, nicht ausrechnen, weil sie nicht in der Reihe sind. Deshalb solltest du überhaupt erst Multiplikation immer auch in Verbindung üben mit den anderen Reihen. Das heißt, eine Multiplikationsaufgabe steht immer in Verbindung mit anderen Multiplikationsaufgaben. Und was ganz sicher auch eine Voraussetzung ist, dass du die Zehnerübergänge übst mit deinem Kind. Denn die Zehnerübergänge braucht dein Kind zum Beispiel bei 4x8. Wenn ich verdoppeln will von 2x8 auf 4x8, muss ich ja wissen, 2x8 ist 8 plus 8. 8 plus 8 muss ich entweder rechnen oder auswendig können. 8 plus 8 ist 16. Jetzt muss ich wieder rechnen. Wenn ich 16 plus 16 rechne, brauche ich ja die zweistellige Zehnerüberschreitung. Also, das musst du gewährleisten, auch bei Minus die einstellige Zehnerunterschreitung. Also 70 minus 7, damit dein Kind von 10 mal 7 ist 70 und 9 mal 7 ist 70 minus 7 rechnen kann. Ja, also, du startest, du schaust, hat dein Kind ein Mengenverständnis in dem Zahlenraum, wo es arbeiten soll, also was es können soll nach den Ferien, ja oder nein? Wenn es kein Mengenverständnis hat, fängst du da an. Du löst die Zählstrategien ab, du übst über Vergleichen und Zerlegen, dann hat dein Kind bestenfalls, wenn du mit Würfelbildern übst, sowieso keine Zählstrategien mehr, wenn es dann wieder in die Schule kommt und kann schlüssig und flüssig in diesem Zahlenraum sich bewegen. Wenn du das Stellenwertverständnis nachzuüben hast, dann würde ich die Mengen und Zahlen bis 20 und 100 üben. Nochmal schauen, was genau ist denn 43? Da kannst du zum Beispiel auch mal mal eine Tüte Bonbon mit deinem Kind aufmachen und sagen, so, pass auf, was denkst du, wie viel sind das? Und wir schauen jetzt mal, wie findest du denn heraus, wie viele Bonbons in der Tüte sind? Es steht ja meistens nicht die Stückzahl drauf, sondern die Grammzahl. Und dann kann dein Kind hier nochmal Zehner bündeln üben und nochmal genau sehen, aha, das sind die Zehner, so viel Zehner und so viel Einer habe ich. Beim Würfelhaus machen wir das ganz klar mit der Geschichte, mit dem Wechsel und mit den strukturierten Zehnern. Da fällt es den Kindern natürlich total leicht, über die Geschichte den Stellenwert zu verstehen. Natürlich dann auch den Zehnerübergang. Und dann kommt das Operationsverständnis, der verstehe, wie Zehnerübergänge funktionieren. Ja, wie mal und geteilt, welche Verbindung die untereinander haben, die Reihen untereinander. Und das musst du dann, begründet sich dann auf dem Mengenverständnis und dem Stellenwertverständnis. Und immer schauen, dass dein Kind auch die Aufgabe lesen kann. Was genau bedeutet das, ja? Zusätzlich zu all diesen Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, wenn du in den Ferien ein bisschen mehr Spaß reinbringen willst ins Matheüben und auch ein bisschen mehr Lebenspraxis und Erfahrungen und Erlebnisse, ja, dann schau, dass du alle Übungsanlässe, die dein Kind vielleicht auch nachholen oder vertiefen soll, den Urlaub mit reinnimmst, ja. Also es gibt ganz viele Dinge im Urlaub, wo das Ganze nochmal vertieft und neu besprochen werden kann oder die Themen einfach nochmal auftauchen im Alltag, nämlich zum Beispiel schon allein die Fahrt in den Urlaubsort. Da kann dein Kind unterwegs die Kilometerstände ablesen. Es kann sehen, wie schnell sich das Ganze dreht, wie schnell das Auto fährt oder wie lange es braucht, um einen Kilometer zu fahren, ja. Und dann auch natürlich mit der Zeit in Verbindung bringen. Wie lange sind wir unterwegs? Wie viele Kilometer bist du denn im Durchschnitt gefahren? Oder nicht im Durchschnitt, sondern auch wie schnell bist du im Durchschnitt gefahren? Und wie viele Kilometer haben wir denn in der Zeit hinter uns gebracht? Ja, wie viele Kilometer sind es denn noch bis zum Urlaubsort? Auch wenn dein Kind das mit den Kilometern vielleicht noch gar nicht gelernt hat, weil es erst in der zweiten Klasse ist, dann kannst du das trotzdem sehr gut nutzen, um schon ein bisschen voranzuarbeiten und zu schauen, kennst du dich schon ein bisschen aus mit den Kilometern, ja? Im Urlaub kann man dann natürlich auch mal einen Kilometer am Strand entlang laufen oder in dem Dorf oder in dem Ort, wo man ist, zu sagen, okay, wir starten jetzt mal hier, ja, und wir schauen mal, wir zählen mal, wie viele Schritte wir machen, und wenn wir einen Kilometer haben, dann feiern wir das, weil wir einen Kilometer gelaufen sind. Und dann siehst du, wie lange hast du denn gebraucht für einen Kilometer zu laufen und wie lange haben wir denn mit dem Auto gebraucht, wie schnell sind wir gefahren und so weiter. Du kannst Uhrzeiten besprechen. Wann sind wir losgefahren? Wann sind wir angekommen? Wann haben wir Pause gemacht? Ja. Also das alles, was in den Ferien alles so anfällt, kannst du alles natürlich nutzen. Und wenn du das noch ein bisschen gründlicher machen möchtest mit deinem Kind, dann könnt ihr zum Beispiel ein Tagebuch führen und alle Daten eintragen. Wo waren wir an welchem Tag? Ja, eine Liste erstellen, eine Tabelle. Wo waren wir an dem Tag? Was haben wir vielleicht auch ausgegeben? Wo sind wir essen gegangen? Was hat es gekostet? Auch mit Geld kann man sehr viel anfangen im Urlaub. Nämlich man kann zum Beispiel dem Kind die Verantwortung übertragen, für das Urlaubsgeld zu verwalten, zum Beispiel eine Reisekasse zum Essen gehen, ja, oder eine Reisekasse zum Einkaufen gehen, ja, und dann dem Kind sagen, okay, du hebst immer alle Belege auf und dann dokumentierst du das in deinem Reisekassenbuch, was wir dann alles für die Reise gebraucht haben. Und am Ende machen wir mal Kassensturz. Entweder es gibt vorab einen Betrag X, der in der Reisekasse drin ist, und dein Kind muss immer ausrechnen, wie viel ist denn noch übrig. Ja, oder man rechnet zum Schluss einfach mal zusammen, wie viel Geld haben wir denn ausgegeben im Urlaub. Ja, oder man kann die Fahrt zum Flughafen mitplanen. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, hier fallen ganz sicher noch sehr viele ein. Also wenn du so vorgehst, dann wird die Übungszeit in den Ferien einfach sinnvoll genutzt und ersparst euch auch große Übungsmarathons. Vergesst aber nicht, dass die Themen, die die Schule verlangt, also dass das Rechnen von Aufgaben natürlich immer ein Stück weit im Vordergrund stehen sollte, weil dein Kind soll nach den Ferien ja diese Aufgaben in der Schule bewältigen können. Denk auch daran, eure Erfolge zu feiern, auch die kleinen, ne? Nicht immer nur die Riesenschritte, sondern wenn dein Kind jetzt endlich mal einen Zehnerübergang verstanden hat, auf der Handlungsebene zum Beispiel, über Würfelhaus geht es sehr schnell, dann kannst du das feiern und sagen, hey, heute genehmigen wir uns irgendwas ganz Besonderes im Urlaub oder wir legen uns eine Stunde gemeinsam an den Strand, was wir sonst nicht gemacht hätten oder was auch immer, ne, um das zu feiern. Das ist sehr wichtig für die Kinder, dass sie auch wissen, da stehe ich jetzt und das habe ich jetzt gelernt. Auch im Urlaub kann ich weiterlernen und das macht ja auch Spaß, weil ich erreiche mein Ziel. Wenn du mit deinem Kind jetzt ganz viel in den Ferien aufzuholen hast, wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich habe mir das jetzt alles angeschaut und ich merke, mein Kind geht mit sehr unsicheren Grundlagen in die nächste Klassenstufe. Ich habe so einen Ordner mitbekommen von der Lehrkraft, damit mein Kind in den Ferien alles aufarbeiten kann und du dich überfordert fühlst damit, dann lade ich dich ganz herzlich ein, bei meinem kostenlosen Live-Workshop dabei zu sein. Den halte ich immer dienstags abends um 20 Uhr. Und hier gehen wir gemeinsam den ersten Schritt, damit der Herbst für dich und dein Kind einfach leichter starten kann, damit du sicherer bist, dass dein Kind auch alles wirklich kann und erreicht hat, was es braucht, um die nächste Klassenstufe gut zu meistern. Ich freue mich auf dich.